Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von DRS1 und dem Diogenes Verlag.
Der Freitagnachmittag auf DRS1 am Mikrofon, Yvonne Dünser. Es ist eine Geschichte, die wahrscheinlich fast alle von uns kennen. Der David, ein zukünftiger König von Israel, tötet den Philister Goliath. Der Goliath war schwer bewaffnet mit Speer und Schwert. Der David, der hat nur einen Steinschleuder und 5 Kieselsteine gehabt. Einer von diesen Steinen hat der Goliath an der Stirn getroffen und das war der Sieg für den David. Die Geschichte, die steht in der Bibel mit einem Haufen anderen und sie fasziniert auch heute noch. Der israelische Schriftsteller Meir Shalev befasst sich seit vielen Jahren mit der Bibel. Vor über 10 Jahren ist sein Buch «Der Sündenfall, ein Glücksfall» rausgekommen, wo er Bibelgeschichten neu interpretiert. Jetzt hat er ein zweites Buch in dieser Art geschrieben, das heisst «Aller Anfang». Anita Richner hat Meir Shalev an einer Lesung in Zürich getroffen.
Der Saal im Theater ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Stimmung ist heiter. Dass das Publikum nicht nur wegen Meir Shalev seinen Büchern gekommen ist, sondern auch wegen ihm selber, merkt man schnell. Der Meir Shalev ist ein charismatischer Redner. Er hat Witz und Esprit. Der Meir Shalev hat ein zweites Buch über die Geschichten in der Bibel geschrieben. Die Geschichten aus dem Alten Testament faszinieren ihn, sagt er. Er konsultiert die Bibel nicht etwa wegen moralischen Fragen.
I don't consult anybody for moral advice. I consult only the police and the juridical system for moral advice.
Die Bibel ist voll mit guten Geschichten. Liebe, Verrat, Tod, alle grossen Themen, die es für eine gute Geschichte braucht, kommen in der Bibel vor. In Meir Shalev, seinem neuen Buch «Aller Anfang», hat es 11 Geschichten aus dem Alten Testament. In allen kommt etwas zum ersten Mal vor. Das erste Lachen, der erste Kuss, die erste Frau, die liebt. Der Meir Shalev hat geschaut, wo dass die Sachen zum ersten Mal wortwörtlich in der Bibel stehen. Das Wort hat also ausdrücklich müssen vorkommen, nicht nur als eine Andeutung. Hören wir mal, wie das Kapitel «Die erste Liebende» anfängt.
In der ganzen Bibel werden nur 3 liebende Frauen erwähnt. Rebekka, die ihren Sohn Jakob liebte, Ruth, die Moabiterin, die ihre Schwiegermutter Naomi liebte, und Sauls Tochter Michal, die ihren Ehemann David liebte. Demnach ist Michal also nicht nur die erste, sondern auch die einzige Frau, der Liebe zu einem Mann zugeschrieben wird, was die Kraft und Tragik ihrer Liebe noch verstärkt. Leider war diese Liebe nicht nur einmalig, sondern auch einseitig, wie beim Charakter ihres Gatten nicht anders zu erwarten. Wie gesagt, war David von schöner Gestalt, klug, heldenhaft, ein Kriegsmann, konnte musizieren und Gott war mit ihm. Aber er hatte noch eine Eigenschaft, die nicht ausdrücklich erwähnt wird, aber aus der Geschichte hervorgeht. Er war ein beliebter Mensch. Genauer gesagt, der beliebteste Mann der Bibel. Vielleicht war das Michals wahre Tragödie, dass sie einen Mann liebte, der keinen Finger zu krümmen brauchte, um das Herz seiner Mitmenschen zu gewinnen, was sein Gefühlsleben pervertierte und verdarb.
Und da sind wir auch schon mitten in einer spannenden Geschichte. Der David, von dem da die Rede ist, ist nämlich nicht irgendeiner, sondern der König David, der zweite König von Israel. Wir haben es gehört, er hat einen Haufen gute Eigenschaften auf den Lebensweg mitbekommen. Er war schön, musikalisch und ein guter Krieger. Darum ist er von vielen Leuten geliebt und verehrt worden, ohne dass er irgendetwas dafür hätte müssen tun. Das ist einzigartig, hat mir der Meir Shalev an der Lesung in Zürich erzählt. Normalerweise müssen wir ja schon etwas machen, das einem andere gerne haben.
You know, usually people like us and I guess the people in the audience have to make some effort in order to be loved, you know. We have to do our little dances, we have to be funny, we have to be clever, we have to look okay at least. We have to pass some tests. David never needed all that. Everybody loved him.
Wir alle probieren lustig zu sein, intelligent, auch noch einigermaßen gut auszusehen. Aber der König David hätte das alles nicht müssen, schreibt der Meir Shalev in seinem neuen Buch «Aller Anfang».
Tatsächlich gibt es in der ganzen Bibel keinen Menschen, dessen Name so oft mit Formen des Verbs «lieben» verbunden wird. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass nicht nur das häufige Auftreten der Liebe wichtig ist, sondern auch, und noch mehr, ihre Richtung. Immer gilt sie David, nie geht sie von ihm aus. Nirgendwo ist von einer Liebe die Rede, die David einem Mitmenschen entgegengebracht hätte. Alle lieben ihn, doch er liebt niemanden.
Auch seine Frau Michal hat den David nicht geliebt. Die Ehe war für ihn mehr ein Teil von einem politischen Geschäft. Anders für die Michal. Für sie war es Liebe.
David wurde geliebt, ohne zu lieben. War umworben, ohne zu werben. Erkannte das sehr wohl und wusste es auszunutzen. Dermaßen mit Gefühlen verwöhnt, verdarb er emotional. Und diese innere Verdorbenheit brachte ihn zu Fall.
Der König David hat schwer gesündigt und das ist eine der Geschichten, die der Mehrschalef in seinem neuen Buch erzählt. Der König David hat mit den Ammoniter Krieg angefangen. Die Ammoniter haben damals in biblischen Zeiten in der Gegend der jordanischen Hauptstadt Amman gelebt. Man könnte argumentieren, dass der David den Krieg wegen Lappalien angezettelt hat. Es hätte sicher noch andere Möglichkeiten gegeben, um den Konflikt mit den Ammoniter zu lösen. Zu allem anderen ist der Krieg auch noch lang gegangen. Und das Besondere daran war, dass der König David nicht dabei war. Er ist in seinem Palast in Jerusalem geblieben und hat seine Soldaten allein losgeschickt aufs Schlachtfeld.
Wer Davids Chronik liest, begegnet hier einer neuen Situation. Der Truppenführer, die Diener des Königs und ganz Israel kämpfen im Feld wegen einer läppischen diplomatischen Kränkung. Der König aber sitzt unterdessen zu Hause und steigt nach dem Mittagsschlaf aufs Dach, um frische Jerusalemer Luft zu schnappen.
Aber offenbar ist es dem König David auch ein bisschen langweilig gewesen. So allein in Jerusalem, seine Soldaten an der Front. Es scheint, als hätte er ein bisschen Abwechslung gesucht.
Vom Dach aus sah David eine badende Frau. Und die Frau war sehr schön anzusehen. Die Schönheit der Frau, ihre Nacktheit und sein verbotener Blick weckten seine Leidenschaft. Der königliche Stand, die Herrschaftsmacht, die emotionale Verwöhntheit eines Mannes, dem alle Herzen zuflogen, überwandten seine Hemmungen, soweit überhaupt vorhanden.
Ja, die Frau hat der König David nicht mehr losgelassen. Er hat sie kennenlernen. Er hat einem von seinen Dienern den Auftrag gegeben, herauszufinden, wer die schöne Frau sei. Die Antwort ist gleich darauf gekommen. Das sagt doch die Bathseba, die Frau vom Soldat Uriah. Und bei dieser Antwort beobachtet der Mehrschalef ein feines Detail. Das «doch» in diesem Satz sei ein Vorwurf. Das ist «doch» die Frau vom Uriah. Im Sinn, wie kannst du nur daran denken, gerade mit dieser Frau eine Affäre anzufangen? Der Uriah ist nämlich einer der besten Soldaten vom König David gewesen, der gerade in dem Moment für ihn auf dem Schlachtfeld gestanden ist.
Aber der König ließ sich weder abschrecken noch einschüchtern. Dass der Ehemann im Feld stand, war für ihn kein Grund, seine Absichten fallen zu lassen, sondern bot ihm im Gegenteil eine selten günstige Gelegenheit. Er schickte erneut seine Boten aus, diesmal um die Frau holen zu lassen, sie mitzunehmen. Auch das Verb »nehmen« beweist, dass er der Akteur war, und bei Bathseba kann man nicht wissen. Möglich, dass sie gern zu ihm kam, aber aus dem Tätigkeitswort «nehmen» höre ich massiven Zwang seinerseits und mangelnde Wahlmöglichkeit ihrerseits heraus. Das Verb «nehmen» erscheint in der Bibel oft in der Bedeutung der Eheschließung, zur Frau nehmen. Aber hier liegen die Dinge anders.
Ja, und wie die Geschichte weitergegangen ist, das können wir uns vorstellen. Der König David hat mit der schönen Bathseba, der Frau vom Uriah, eine Affäre angefangen. Die Bathseba ist schwanger geworden. Und jetzt ist das Problem da gewesen. Der König hat eine Lösung gesucht und aus seiner Sicht eine gefunden. Wenn der Uriah von der Front heimkäme und mit seiner Frau würde schlafen, dann gänge die Schwangerschaft auf sein Konto, hat er überlegt. Und so hat der König David einen Boten losgeschickt an die Front, um den Uriah auf Jerusalem zurückzuholen.
Es war ungewöhnlich, so vom Schlachtfeld in den Palast berufen zu werden. Uriah fragte sich wahrscheinlich, wozu man ihn zum König bestellt hatte, und im Palast gab es so einige, die die Antwort bestens kannten. David hatte sich ja nicht besonders vorgesehen. Er hatte Leute ausgeschickt, um sich nach Bathseba zu erkundigen und andere, um sie zu holen. Man hatte sie durch die Palastflure kommen und gehen sehen. Diener hatten das Schlafzimmer des Königs am nächsten Tag aufgeräumt, hatten Laken und Blicke gewechselt. Wer weiß, vielleicht waren die Gerüchte sogar bis zum Gefechtsfeld vorgedrungen. Von Jerusalem nach Amman ist es nicht weit. Ein schneller Reiter legt die Strecke in höchstens 2 Tagen zurück, und zwischen Palast und Kriegsschauplatz bestand sicher ein regelmäßiger Kurierdienst.
Aber der Plan vom König David ist nicht aufgegangen. Der Uriah ist zwar jetzt in Jerusalem gewesen, aber er hat nicht willen heim zu seiner Frau. Er hat zum König gesagt: Wie kann ich jetzt heim go essen, go trinken und zu meiner Frau go liegen, wenn meine Kollegen draussen im Feld sind?
Die Antwort ist klug und vielschichtig. Und sie beweist, dass da ein gescheiter und keineswegs unbeleckter Mann spricht. Mit aller gebotenen Vorsicht, angesichts des Macht- und Standesunterschieds, sagte Uriah dem König, was er von ihm und seinem Benehmen hielt. Offen erklärte er nur, er werde, während seine Vorgesetzten und seine Kameraden im Feld lagerten, nicht die Annehmlichkeiten des eigenen Hauses genießen. Aber zwischen den Zeilen klingt Kritik an. Ich werde es nicht so halten wie du, der uns in den Krieg schickt und selbst in seinem Palast bleibt.
Für den Meir Schalef ist klar, der Soldat Uriah hat genau gewusst, was läuft. Er hat gewusst, warum ihn der König hat wollen heim zu seiner Frau schicken. Aber auch der König David hat gemerkt, dass der Uriah hinter seinen Plan gekommen ist. Jetzt hat er müssen handeln. Er hat den Uriah zurück an die Front geschickt und seinem General gesagt, er soll ihn zuvorderst führen tun, dort, wo am heftigsten gekämpft wird. Das ist das Todesurteil für den Soldat Uriah. Er ist an der Front umgekommen. Die Bathseba aber ist die Frau geworden vom König David. Was der König da gemacht hat, hinter dem Rücken von einem seiner treuesten Leute eine Affäre mit dem seiner Ehefrau anfangen, das ist für den Meir Schalef eine höchst unmoralische Sache. Aber immerhin hat die Bibel die Sünde verurteilt, sagt er.
The Bible was very critical about King David after this sin, and this is something which I take with pride, because usually kings in the Middle East in this time were considered half gods, and the Jewish people treated their kings with a lot of criticism.
Dass der König David in der Bibel für seine Taten kritisiert worden ist, schreibt der Meir Schalef auch in seinem neuen Buch Aller Anfang.
Zum Glück hat der Schriftsteller der Affäre noch einen Schlusssatz angefügt. Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte. Der Satz ist einfach und klar, und das ist gut so. Gut, dass diese Worte angefügt wurden, und gut, dass sie so klar und eindeutig ausfielen. Der kluge Schriftsteller, der sie niederschrieb, scheint die künftige Flut an Leugnungen, Vertuschungen und Unschuldsminen vorausgeahnt zu haben, die allein dazu dienen sollten, David reinzuwaschen und seine Sünde zu verschleiern. Tatsächlich haben Generationen von Weisen, Exegeten und Redakteuren sich in Arbeitskleidung geschmissen, mit der einen Hand den Spachtel, mit der anderen den Farbtopf ergriffen und sich in die Übertüncher und Saubermänner der Vita Davids verwandelt. Sie behaupteten, Bathseba habe den König verführt, mutmaßten, Uriah habe sie vor dem Krieg verstoßen, munkelten, er sei ein Eunuch gewesen und habe daher keine Kinder zeugen können, und was der Unsinnigkeiten mehr sind, die der ursprünglichen biblischen Geschichte und ihren Fakten krass widersprechen.
David ist es nach der Affäre mit der Bathseba schlecht gegangen. Sein Abstieg hat angefangen. Es hat persönliche und politische Tragödien gegeben, auf die Einzelnen können wir jetzt da nicht näher eingehen. Einmal war er mit 70 ein alter Mann gewesen, körperlich schwach, geistig ein bisschen verwirrt. Die Diener vom König hatten eine Idee gehabt, man müsse ihm eine Pflegerin suchen. Das war einfacher gesagt als gemacht gewesen, aber schliesslich hat man eine gefunden.
Das Mädchen war überaus schön. Sie pflegte den König und diente ihm. Doch der König erkannte sie nicht. Der Leser liest und traut seinen Augen nicht. Er fragt sich erneut, warum wurden solche Klatschgeschichten über König David niedergeschrieben? Warum veröffentlicht die Bibel derart pikante Nachrichten? Nicht mal unsere heutige Regenbogenpresse, der man gern Seichtigkeit und Sensationsgier nachsagt, bringt ja solche Reportagen über die Staatsmänner. Warum wurde hier eine derart erbärmliche und überflüssige Geschichte aufgezeichnet, die weniger zur Heiligen Schrift als zum augenzwinkernden Getuschel der Palastbediensteten passt? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens möchte die Bibel klarstellen, dass David hier für die Sünde bestraft wird, die er an Bathseba begangen hat. Der König, der mit seiner Leidenschaft sündigte, wurde an seiner Leidenschaft bestraft. Er, dessen Leidenschaft einst so groß war, dass sie ihn zu Ehebruch und Mord trieb, hat sie nun völlig eingebüßt. Und zweitens soll sich die Strafe in der anhaltenden Geringschätzung äußern, die man ihm entgegenbringt, zunächst wegen seines Gesundheitszustands und seiner Geistesschwäche und nun wegen seiner fehlenden Manneskraft.
Für den Meir Schalef hat die Geschichte aber noch eine andere Moral.
Kein Staatsmann, und sei es König David persönlich, kann an der Spitze des Volkes stehen, wenn er moralisch nichts taugt. Und das gilt umso mehr für geringere Politiker, als David es war. Interessant, den Enthüllungen in den Samuel-Büchern und zu Beginn des ersten Buchs der Könige zum Trotz wirkt Davids Charisma bis heute fort. Die Liebe und Sehnsucht des Volkes gilt eindeutig ihm, nicht wegen der Schönfärberei und Zensur des ersten Buchs der Chronik, sondern trotz der Enthüllungen in den Samuel-Büchern. So wirken denn die exegetischen Klimmzüge und Textklitterungen mit dem Ziel, ihn von seiner Sünde reinzuwaschen, aus unserer heutigen Distanz vollends albern und überflüssig. Die Leser verzeihen ihm, obwohl sie die Wahrheit kennen.
Der König David ist beim Volk ein Held geblieben. Und das bis heute. Es gäbe fast keine beliebtere Figur zu Israel, sagte Meir Schalef. Nicht einmal Moses sei so beliebt wie der König David.
Nobody misses Moses, for example. We don't sing. I mean, we appreciate Moses, and you know he is the most important leader we ever had. But if we miss somebody, if we pray for somebody to come back to us today, it is King David.
Das Charisma vom König David ist also heute noch präsent in Israel. Und etwas müssen wir ihm auch zugutehalten. Er hat seine Sünde zugegeben. Und da macht Meir Schalef einen ironischen Vergleich mit der Gegenwart. In der heutigen Zeit denken die Politiker eher probieren, Zeit zu schinden und die ganze Sache abzuspielen. Das hat David nicht gemacht.
One thing we have to say for David is that when the prophet Nathan accused him for this sin, he said, He said, Chatati l'Adonai, I was a sinner, I sinned to God. Usually modern days politicians, I don't know here, but in Israel, modern day politicians will say something, we have to wait for the police to charge me, we have to wait to the decision of the court, my justice will come out to the public. David didn't say all this. He said, I sinned, and this is why God forgave him, and he did not kill him.
Die Faszination für den König David, überhaupt für die Geschichten aus der Bibel, hat Meir Schalef schon daheim mitbekommen. Er ist 1948 auf die Welt gekommen und im Dorf Nahalal im Norden von Israel aufgewachsen. Das Dorf auf dem Land war genossenschaftlich organisiert. Er sei in einer sehr lebenden und intellektuell anregenden Umgebung aufgewachsen. Seine Eltern hätten viel und heftig miteinander diskutiert. Obwohl seine Eltern nicht religiös gewesen seien, haben sie ihm die Bibel ganz genau erklärt. Sein Vater hat ihm zum Beispiel die Stelle gezeigt, wo der zukünftige König David den Goliath mit einer Steinschleuder getötet hat. Die Geschichten aus der Bibel seien für Kinder sehr faszinierend. Das hat er auch gemerkt, als er vor ein paar Jahren ein Buch mit Bibelgeschichten für Kinder veröffentlicht hat, hat mir Meir Schalef an der Lesung erzählt.
I published years ago short biblical stories for little children, and it was also recorded on tape. It was a big bestseller in Israel, and I don't say it on my behalf because I didn't invent these stories. These are not my stories. I only rewrote them, and I think there are stories that if you tell in the right way, at the right age, in the right tone, without this holiness on your shoulders, but as literary, beautiful literary pieces for children, you can create this connection in an early age.
Kinder sind fasziniert von den Geschichten aus der Bibel, aber man müsse ihnen die Geschichten im richtigen Ton erzählen, ohne übertrieben fromm zu tun. Überhaupt sind die Geschichten eine wichtige kulturelle Grundlage von unserer Gesellschaft.
For Jewish people specifically, and for, I would say, for the Western society in general, there are certain biblical, Greek, Roman, European stories that everyone should be familiar with.
Amir Shalev, sein Vater, war ein bekannter Dichter in Israel. Und darum wollte ich von ihm an der Lesung wissen, ob das nicht etwas schwierig war für ihn. Normalerweise wollen ja Söhne etwas anderes machen als ihre Väter. Amir Shalev hat gesagt, er hätte gar nicht Schriftsteller werden wollen, als er klein war, sondern Zoologe.
I never wanted to be a writer. I wanted to become a zoologist. This was my aspiration since a very young age.
So you wanted to study animals?
Zoology, either ethology, which is animals' behavior, or entomology, which is the science of insects. Yeah. And I did not become a zoologist. Somehow I took other directions, but still today I'm very interested in zoology, and I even got a very strange literary prize that no other writer in the world got. Mm-hmm. This is the literary prize of the Entomological Society of Israel for the description of insects in my first novel, Ein russischer Roman. Yes.
Das hat das Publikum amüsiert. Amir Shalev, der eigentlich als Kind hätte Insektenforscher werden wollen, hat als Schriftsteller einen literarischen Preis gewonnen von der israelischen Entomologischen Gesellschaft, weil er in einem von seinen Romanen die Insekten so gut beschrieben hat. Amir Shalev war viele Jahre Journalist fürs Radio und fürs Fernsehen in Israel. Irgendwann hat ihn die Arbeit aber nicht mehr so richtig befriedigt. Und darum hat er, als er fast 40 war, seinen ersten Roman geschrieben. Unterdessen sind nach einem russischen Roman noch ein Haufen andere rausgekommen. Auch auf Deutsch. Der Junge und die Taube, Judiths Liebe oder Esaus Kuss zum Beispiel. In diesen Büchern geht es immer um die grossen Themen der Menschen. Liebe, Familie, Heimat. Es geht nie um Politik. Und das, obwohl sich der Amir Shalev in Israel immer wieder pointiert zum Nahostkonflikt äussert. Er gilt als Linke, wo die Regierung wegen ihrer Haltung gegenüber den Palästinensern kritisiert, zum Beispiel in seiner Zeitungskolumne. Das sagen zwei verschiedene Sachen. Seine politische Haltung und seine Literatur, hat mir der Amir Shalev an der Lesung gesagt. Er will das nicht mischen, das wäre heuchlerisch.
In Israel today, I do not use my I'm known as a left winger in Israel because I also write a column in the press, but I don't mix my literature and my political attitudes because I feel some kind of hypocrisy about it, and I feel I will not live in peace with myself if I will start. Using politics in my books as if I try to push them or promote them by using the Palestinian issue or things like that.
Der Amir Shalev könnte also mit sich selber nicht mehr in Frieden leben, wenn er den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in seinen Romanen würde verwerten. Aber jetzt zurück zu seinem neuesten Buch «Aller Anfang», eine Sammlung von Geschichten aus der Bibel. Schon vor vielen Jahren hat Amir Shalev ein ähnliches Buch geschrieben. «Der Sündenfall, ein Glücksfall», hat es geheissen. Das Buch hat damals eine ziemliche Kontroverse ausgelöst in Israel. Vor allem die religiösen Juden haben das Buch als ein Affront empfunden.
When I published, this is called in Hebrew Tanakh Achshav, the Bible now, when I published it, it was some kind of a surprise to the public. And it rose a lot of controversies, but also because the first book was much more political than the second book. My second book, the one I published now, Aller Anfang. Mm-hmm. Okay, so it's a little political, but it is more literary and more personal.
Sein zweites Buch über die Geschichten aus der Bibel sei literarischer und auch persönlicher, sagt Amir Shalev. Es hätte keine heftigen Reaktionen ausgelöst. Vielleicht hat sich der Gedanke in der israelischen Gesellschaft auch ein bisschen festgesetzt, dass die Bibel für alle da ist, nicht nur für die ganz religiösen Leute. Viele von Amir Shalev seinen Bücher sind übersetzt worden und er lässt sich die Übersetzungen immer vorlesen, auch wenn er die Sprache nicht kann. Er will die Melodie und den Rhythmus der Sprache hören. Die deutschen Übersetzungen sind natürlich für ihn als Jude schon ein bisschen speziell. Am Anfang war es komisch, seine Bücher auf Deutsch zu hören. Auch ein bisschen schwierig, das können wir wie nicht kontrollieren. Und dann erzählte mir Shalev eine Geschichte. Vor vielen Jahren hat der damalige israelische Präsident Ezer Weizmann im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten. Die erste Rede von einem israelischen Präsidenten in Deutschland. Die Rede hat er auf Hebräisch gehalten.
About 10 or 15 years ago, there was a famous speech of our President Ezer Weizmann in the Bundestag in Berlin. It was the first time an Israeli president spoke in the Bundestag, and he spoke in Hebrew. And I say this because he spoke in Hebrew because I asked him to speak in Hebrew, and I was in a position to ask him to speak in Hebrew because I wrote the speech for him. And I said, if you are not going to speak in Hebrew, I'm not going to write it. I want the Hebrew language to be spoken in the Bundestag. And he said, why not in English? Or I said, because this will be, and this is the same way I feel about my novels being translated to German. I said, this will be our way to let them know we are alive. And our language is alive, and our writing is alive, and our tradition is alive, by speaking the Hebrew language and translating the Hebrew language in Germany.
Meir Shalev hat welle, dass man im Bundestag zu Berlin die hebräische Sprache hört. Seine Rede, die er für den israelischen Präsidenten geschrieben hat. So sei klar, dass die Juden da sagen, dass es ihre Sprache, ihre Bücher und ihre Tradition gäbe. Und genau aus dem gleichen Grund will er auch, dass seine Bücher auf Deutsch übersetzt werden, damit man sie liest, in einem Land, wo man die Bücher von Juden in dunklen Zeiten verbrannt hat.
Tanita Richner über den israelischen Schriftsteller Meir Shalev. Wir haben Ausschnitt gehört aus seinem neuen Buch «Aller Anfang» und aus einem Gespräch, das Tanita Richner an einer Lesung in Zürich mit dem Meir Shalev geführt hat. Das ganze Gespräch, das finden Sie übrigens auf unserer Internetseite auf drs1.ch. Das können Sie dort nachlesen. Und wenn Sie sich für das neue Buch von Meir Shalev interessieren, wir haben 10 Exemplare parat, wo Sie eins davon gewinnen können. Für das sollten Sie eine Frage richtig beantworten und die lautet, mit welcher Waffe hat der David denn der Goliath getötet? Die Antwort die können Sie uns geben, entweder via E-Mail. Für das gehen Sie auf drs1.ch. Unter der Sendung Buchzeichen finden Sie den Eintrag Mail an Buchzeichen. Also das ist die eine Variante via E-Mail. Oder Sie schicken uns eine Postkarte, die dann bitte an DRS1 Literatur und Brauchtum 8042 Zürich. Nochmal die Frage, mit welcher Waffe hat der David der Goliath getötet? Die Antwort entweder via unserer Internetseite drs1.ch über Sendungen und dort Buchzeichen oder dann via Post an DRS1 Literatur und Brauchtum 8042 Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.